The Lesbian Gays.
Lesben, die auf Lesben starren.
Oder der Podcast zur queer-lesbischer Sichtbarkeit.
Mit Schnieke.
Und Julia.
Herzlich willkommen zur 5. Folge The Lesbian Gays. Ich bin Schnieke.
Ich bin Julia.
Und wir haben eine wunderbare Gästin heute dabei. Magda Albrecht kommt gleich zu uns. Ihres Zeichens Bücherexpertin beim lesbischen Quartett, dazu gleich mehr. Außerdem Autorin und sie macht viel politische Bildungsarbeit.
Wir reden heute über queer-lesbische Literatur und zwar im weitesten Sinne. Also wir reden auch über Fanfiction, Graphic Novels. Wir reden darüber, was gibt es schon für Perspektiven, was fehlt uns vielleicht noch. Wer hat Zugang überhaupt zu Büchern und sind Bücher überhaupt Teil der Popkultur?
Und währenddessen gibt es richtig viele nice Buchempfehlungen. Ja, viel Spaß.
Viel Spaß. Unser Gast heute für die 5. Folge ist Magda Albrecht. Herzlich willkommen, Magda.
Hallöchen.
Schön, dass du da bist.
Magst du dich einmal selbst kurz vorstellen?
Genau, ich heiße Magda. Ich mache schon seit über 10 Jahren politische Bildungsarbeit im Bereich Queerfeminismus. Vor allen Dingen zu den Themen Körpernorm, Gesundheitsnorm, Schönheitsnorm. Dazu war ich am meisten unterwegs, habe Vorträge darüber gehalten, Workshops gemacht, vor allen Dingen so mit Erzieherinnen oder Sozialarbeiterinnen zu dem Thema Körpernorm, gerade bei Kindern und Jugendlichen. Manchmal sitze ich auf Panels zu diesen Themen und ich habe auch ein Buch darüber geschrieben. Fashionista, rund und glücklich durchs Leben.
Voll schön, dass du da bist. Damit wir jetzt erstmal so einen lockeren Einstieg haben, machen wir normalerweise ein Spiel. Aber heute haben wir uns überlegt, dass wir über unsere liebsten Bücher einfach mal kurz quatschen. Also so, was sind so eure Must-Reads, die jeder und jeder mal lesen sollte? Ich kann auch gern anfangen oder, ja, soll ich anfangen?
Fang mal an.
Ich habe es mir schon vorbereitet, Vorsprung. Also ich habe 3 mitgebracht. Ich habe eine Graphic Novel mitgebracht, die heißt Queer, A Graphic History von Meg John Barker und Julia Scheele. Fand ich mega cool aufgearbeitet. Also erstmal so einfach so allgemein queere Geschichte, aber auch so super viel Theorie reinzukommen. Richtig cool. Und immer, also geht irgendwie ins Detail, aber ist nicht so, dass man sich langweilt. Also
ich frage mich da immer, also das ist ja eine Graphic Novel, aber über so ein bisschen so theoretische Sachbuchthemen. Ja. Wie funktioniert das?
Dass du halt immer sehr kurz zusammengefasst auch die Theorien hast.
So. Ja, und dann an so Beispielen ausgespielt.
Genau, ja. Und halt auch super schön gezeichnet und so. Also macht voll Spaß. Kann man auch vielleicht vor mal ab und zu reingucken, wenn man irgendwie gerade mal wieder ein Thema aufkommt oder so.
Ich bin auch großer Fan davon. Ja. Also ich habe die Graphic Novels zum Beispiel über Rosa Luxemburg gelesen oder Hannah Arendt. So kann man sich so große Theoretikerinnen so ein bisschen näher bringen.
Ja.
Schön mit Bildern. Und da ist ja dann immer auch ein bisschen Theoriewissen drin, aber halt auch eher ne, spielerisch auf einer gut lesbaren und sichtbaren Ebene. Ich bin großer Graphic-Novel-Fan.
Ja,
ja. Hast du noch was?
Ich habe noch die juristische Unschärfe einer Ehe dabei von Olga Gaschnauer. Fand ich mega schön erzählt. Also es ist einfach so eine Dreiecksgeschichte. Ja, eine queere Dreiecksgeschichte, die einfach, also man wird so schön getragen durch das Buch. Ich fand das mega schön.
Mhm.
Würde ich auch voll gerne eigentlich nochmal lesen. Also eigentlich lese ich Bücher nicht zweimal meistens, aber das wäre so eins derjenigen. Und mein Lieblingsbuch ist immer noch Carol von Patricia Highsmith.
Das ist dein allerliebstes Lieblingsbuch?
Ich glaube schon, ehrlich gesagt, ja. Deswegen finde ich, sollte auch jeder einmal gelesen haben.
Mhm.
Ja.
Okay. Magda?
Also mein wirklich absolutes Lieblingsbuch, so ein richtiger Schinken. Ein richtig dicker Roman für die lange Sommernacht oder die lange Winternacht, je nachdem, wann ihr das jetzt hier hört, ist von Ilana Dykewoman, Sarahs Töchter.
Sag mir nichts.
Es ist eine US-amerikanische Autorin, lesbische Autorin. Das heißt im US-amerikanischen auch anders. Habe ich jetzt nur leider vergessen, wie es heißt, aber die deutsche Übersetzung ist, gibt von Krug und Schadenberg, ist ja auch ein lesbischer Verlag.
Mhm.
Die haben es übersetzt, Sarahs Töchter. Und das ist eine jüdische Protagonistin, die lebt im zaristischen Russland des 19. Jahrhunderts. Keine schöne Zeit für Juden und Jüdinnen. Gibt es viele antisemitische Pogrome zu der Zeit. Und die flieht oder wandert aus, das ist ja so ein bisschen so eine Sache, nach New York. Mhm. Da gibt es dann auch so eine Schiffreise, so eine ganz typische Schiffreise, der vielen, viele Immigrantinnen quasi rübergesegelt sind. Und lebt dann in New York, arbeitet als Näherin. Und da kriegt man in diesem dicken Roman wirklich einfach die unterschiedlichen, ne, sozusagen die alte Welt, Europa,
mhm.
Sehr gewaltvoll, die neue Welt, die ja so als das die schöne neue Welt, wo jeder sich verwirklichen kann, präsentiert wird, aber natürlich für die Arbeiterinnen, die da in den Nähbuden waren, mhm, natürlich auch eine harte, entbehrungsreiche Zeit war. Mhm. Und natürlich ist es schön gestrickt mit einer lesbischen Love-Story. Mhm. Es gibt einfach unglaublich viele unterschiedliche Frauencharaktere da drin. Ich glaube, die Sprache, ich meine, das Buch ist aus den Ende der 90ern, da wird jetzt nicht viel über... Da wird natürlich noch sehr in der Logik Mann-Frau gedacht, aber da sind auch durchaus Charaktere drin, die vielleicht man heute trans nennen würde, mhm, oder nicht binär oder genderqueer. Mhm. Das ist vielleicht eine andere Sprache, die man heute nutzen würde oder die auch die Protagonistinnen und Protagonisten nutzen würden. Und das ist, ich liebe halt total historische Romane. Mhm. Ich bin stark immer verankert in der jüdischen Geschichte. Mhm. Und finde das, und dann ist da auch noch so eine lesbische Love-Story drin. Also ich finde das alles drin. Volles dickes Paket drin.
Ja.
Genau, und cool. Das ist so eine Klassikerin,
ja,
die, mhm, ich schon mehrmals gelesen habe. Und ich gehöre auch zu denjenigen, die nicht Bücher so oft mehrmals lesen.
Mhm. Ja. Und dann sagst du Schinken so? Wie?
Ich glaube, der hat schon 500 Seiten.
Okay.
Ja. Aber wer auf so gut erzählte Geschichten, historische Geschichten erzählt, ist wirklich ganz froh, yeah, froh mit diesem Buch.
Yeah.
Aber es sind natürlich harte Themen da drin, ne? Mm, also so, yeah, das ist keine leichte Kost. Da geht es viel auch um Gewalt und Ausbeutung, mm, in dem Buch. Ja, aber ich finde es empfehlenswert, schön geschrieben.
Ich würde vielleicht an dieser Stelle also mein Lieblingsbuch Zula von Toni Morrison sagen. Ob das queer ist auf irgendeine Art, aber es ist sehr feministisch, finde ich, weil es einfach so verschiedenste Frauencharaktere sind und so in allem, was sie erleben, findet man sich oder habe ich mich irgendwie auf eine Art wiedergefunden. So. Und das finde ich mega schön. Also Zula, krasses Buch. Und ein queeres Buch, was ich in letzter Zeit gelesen habe, was mich richtig gepackt hat, war An Unkindness of Ghosts.
Hast du auch gelesen?
Ja, werden wir gleich später noch drauf kommen. Das ist so Science-Fiction irgendwie, so extrem queere Science-Fiction. Mhm. Und auch richtig besonderen ProtagonistInnen. So. Das kam schon zu queer-lesbischer Sichtbarkeit so ein bisschen auch in dem Medium schriftliche Geschichten oder Bücher. Du hast ja vorhin schon erzählt, du bist Autorin und machst politische Arbeit ganz viel. Was spielt queer-lesbische Sichtbarkeit da für eine Rolle für dich? Und wie baust du das in deine Arbeit ein so?
Ah, das ist eine super Frage, die wurde mir auch noch nie gestellt. Also die wurde mir wirklich noch nie gestellt, das klang jetzt nur ironisch. Man sagt mir ganz oft, dass ich so ironisch klinge. Nee, weil ich glaube, dass Queerness oder lesbische Perspektiven erstmal vordergründig in der Arbeit, die ich mache, nicht so die größte Rolle spielt. Also zumindest die feministische Arbeit, die ich in der Öffentlichkeit gemacht habe zu Körpernormen, Körperideale, das ist jetzt nicht das Hauptthema oder die Hauptperspektive da drin. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich da dann so rezipiert werde, mhm, als queere Autorin oder so. Mhm. Also natürlich kommt das in meinem Buch vor. Wer mein Buch gelesen hat, weiß, dass ich irgendwie eine Freundin habe seit vielen Jahren. Und das ist jetzt auch nicht etwas, was ja keine Rolle spielt in meinem Leben. Aber ich habe in der Tat auch beim Buchschreiben schon darüber nachgedacht, wie viele lesbische und queere Perspektiven da drin sind, weil es ja einerseits etwas ist, womit ich ja natürlich, ja, ist halt das Private ist politisch. Das hat was mit meinem privaten Leben zu tun, aber das hat ja auch was mit meinen politischen Perspektiven zu tun. Wie viel ich davon preisgebe oder wie viel ich das explizit zum Thema mache. Und das war so, dieses Buch ist mir sowieso sehr schwer gefallen zu schreiben, weil es einfach auch ein sehr persönliches Buch war. Es hat einfach auch viel von persönlichen Anekdoten gelebt. Und da muss man als Autorin schon auch so eine Entscheidung treffen, wie viel man von sich preisgibt. Also wenn Leute dieses Buch lesen, haben sie vielleicht das Gefühl, dass sie mich ganz gut kennen, aber klar habe ich dort eine Auswahl getroffen von Geschichten, die ich erzähle.
Ja.
Auch mit so einer politischen Idee, mit was ich nach draußen gehen will.
Ja.
Und ich muss schon sagen, dass ich die queeren Perspektiven relativ zurückgezogen habe.
Ja.
Eher so aus so einem Gefühl heraus, ich mache mich schon extrem angreifbar. Ich weiß, dass die Rezeption des Buchs schwer sein wird. Mhm. Das hat sich ja auch dann auch so eingestellt. Mhm. Ich war andauernd in einer Verteidigungsphase quasi.
Ja.
Ne, wenn so die Fragen sind, ja, was wiegen sie denn? Und finden sie das nicht alles krank, was sie da machen? Und Body Positivity ist ja ganz hübsch, aber das ist ja alles Quatsch, wenn du permanent in so einer Verteidigungsposition bist und dann noch on top drauf kommt, ja, dass man sehr, sehr dezidiert oder sehr sichtbar lesbisch oder queer auftritt. Ich glaube, das war mir zu dem Zeitpunkt einfach ein bisschen zu viel.
Ja. Ja.
Mir ist zwar, also ne, mir ist klar, dass man diese Erfahrung, diese Lebenserfahrung nicht einfach voneinander trennen kann. Das habe ich auch nicht getan. Ja. Aber man kann ja, sagen wir mal, einen Fokus stärker oder weniger stark darauf legen. Mhm, klar. Und deshalb hat es in der politischen Arbeit und auch so, wie ich glaube, ich nach draußen rezipiert wurde, nicht die größte Rolle gespielt. Aber es hat sich immer wieder gezeigt, dass ich natürlich mit mir und meinem Leben und meinen Geschichten auch anecken konnte, wenn ich zum Beispiel in einem Interview gefragt wurde, was mein Freund davon hält. Also, was mein Freund davon hält, wie ich aussehe. An diesem Satz ist ja alles falsch.
Ja.
Was an diesem Satz falsch sein kann. Ne?
Kann ich anfangen?
Also fange ich an. Über diesen Satz kann man ja eine ganze Dissertation schreiben.
Ja.
Ne? Und wenn ich dann irgendwie sage, sie meinen wohl meine Freundin und dann erstmal so einen Irritationsmoment erzeuge, steckt da auch viel Macht drin.
Ja.
Und trotzdem war das nicht die vordergründige Perspektive und ich würde sagen, dass ich das auch ein bisschen so gewählt habe.
Mhm.
Vielleicht würde ich heute eine andere Entscheidung treffen, dass es immer so ein Buch ist ja auch in der Zeit quasi stehen geblieben erstmal. Aber ich würde sagen, in der politischen Arbeit, für die ich am sichtbarsten bin, zum Thema Körpernormen, Schönheitsideale, Gesundheitsnormen, spielt es nicht die große vordergründige Rolle. Aber ich denke, das ist in meinem Buch immer mal wieder auch, also ich habe zum Beispiel nicht ausschließlich Hetero-Perspektiven drin gehabt, ja, wenn ich da zum Beispiel über Sex geschrieben habe. Auch wenn ich, sagen wir mal, die lesbischen, queeren Perspektiven auch nicht total sichtbar gemacht habe, aber ich habe es versucht, immer mit einzubringen und da nicht heteronormativ zu handeln, weil das ja nicht in meinem Sinne wäre. Ich verschweige es auch nicht und ich glaube, dass wenn ich nicht in so einem großen Verlag veröffentlicht hätte und das mit nicht so viel Aufmerksamkeit verbunden gewesen wäre, hätte ich mich vielleicht auch noch mal stärker hingesetzt und so die speziellen heteronormativen Elemente von Körpernormen stärker herausgearbeitet.
Mhm.
Was mir immer bewusster wird, wie krass heteronormativ Schönheitsnormen sind.
Mhm,
ne? Also so, wir wissen alle, so in der Theorie können wir so ganz leicht den Satz sagen, ne? Schönheitsnormen sind eigentlich immer sexistisch, rassistisch, ableistisch, ne? Man kann die ganze Aufzählung machen. Also wer gilt als schön oder als gesund, als kraftvoll in unserer Gesellschaft? Ne? Da kommst du schnell darauf. Das sind weiße Personen ohne Behinderungen, schlank, ne? Nach kapitalistischen Kriterien erfolgreich. So. Das sind aber auch Personen, die ganz klar in so einer Hetero-Familie oder in einem heterosexuellen Kontext verortet sind.
Ja.
Das hätte ich bestimmt stärker herausarbeiten können. Ich habe es nicht gemacht.
Ja.
Aus dem einen Grund habe ich erklärt, weil ich es, glaube ich, nicht so explizit machen wollte, weil das so ein Buch zu schreiben, was so persönlich ist, ist immer mit einer gewissen Angreifbarkeit.
Ja,
also nicht nur gewissen, sondern das ist mit einer Angreifbarkeit verbunden. Und da hatte ich, wenn ich ehrlich bin, schon Respekt bis Angst davor.
Ja.
Und deswegen glaube ich, dass ich bin nicht bekannt als lesbische oder queere Aktivistin, obwohl das auch immer eine Rolle für mich gespielt hat. Und ich würde es auch sagen, in den letzten Jahren nochmal eine stärkere Rolle gespielt hat, weil ich jetzt nochmal dezidierter in auch parteipolitischen Kontexten unterwegs bin, wo ich mich für queere feministische Perspektiven sehr stark einsetze, weil die in allen Parteien fehlen, bis nur wenig da sind.
Ja.
Da würde ich sagen, habe ich dann doch den Fokus wieder ein bisschen verrutscht.
Aber so, also du bist ja Teil des lesbischen Quartetts. Ich finde, das ist ja irgendwie schon auch eine Art von Arbeit, um für mehr Sichtbarkeit zu sorgen. Magst du mal ein bisschen davon erzählen?
Genau, das lesbische Quartett existiert seit 15 Jahren, wie ich gerade eben nochmal ergoogelt habe. wird vor allen Dingen von meinen Mitstreiterinnen Laura Merit, bekannte Sexpertin aus Berlin, und Katrin Raum, sie ist Coachin, bestritten. Wir sind erstmal ein festes Dreiergespann. Ich selbst, ich bin seit ungefähr 1,5 Jahren dabei. Ich bin die Nachfolgerin von Ahima Berlage, die hat das viele Jahre davor gemacht und wollte das dann nicht mehr weitermachen. Und dann kam ich ins Spiel und wurde gefragt, ob ich mich da nicht hinsetzen mag. Und es findet alle 3 Monate statt in der Begine in Berlin. Das ist eine alte Berliner Frauenkneipe, Frauencafé. Und wir laden immer eine 4. Gästin ein. Aus der lesbischen Szene, aus der queeren Szene sind auch mal ein paar feministische Heteras dabei. genau, der Schwerpunkt liegt auf Frauen, Lesben aus dem Berliner Bereich, quasi aus Berlin, die meistens eine interessante Geschichte über sich zu erzählen haben. Und wir lesen alle 3 Monate 4 Bücher.
Okay. Das ist schon ein Schluss. Also, ich mich immer gefragt, habt ihr alle das genau gelesen? Aber ja.
Wisst ihr, wie es ganz am Anfang war, vor 15 Jahren? Da haben die jeden Monat 4 Bücher gelesen.
Wow.
Ja. Können wir uns in Zeiten von Social Media, überhaupt nicht mehr, wo unsere Aufmerksamkeit sehr gering ist, nicht mehr vorstellen. Jetzt ist alle 3 Monate 4 Bücher. Es ist machbar und schaffbar.
Okay.
Und wir
suchen. Manchmal gestresst, so dass es so
ist. Natürlich. Natürlich. Wir suchen die Bücher gemeinsam aus.
Ja.
Das heißt, jeder hat schon so ein bisschen ihr Lieblingsbuch oder ihr Buch, worauf sie sich eh freut, dabei.
Ja.
Es ist immer eine Klassikerin dabei, also in den allermeisten Fällen eine Klassikerin, wirklich so 70er, 80er, 90er Jahre, schöner lesbischer Schinken meistens dann. wir haben auch meistens was ein bisschen mit Sex und Erotik dabei. Das ist natürlich durch Lauras Fokus auf Sexpositivität zustande gekommen, was ich sehr schön finde. Krimis sind dabei, Sachbücher, auch mal theoretische Abhandlungen, ne? Also als Toni Morrison verstorben ist, haben wir natürlich ein bisschen Fokus auf Toni Morrison gelegt und auch so ein aktuelles Buch, was gerade frisch rausgekommen ist.
Okay.
So ein lesbisches, queeres Buch.
Ja.
Genau. Mhm. Also es ist immer eine ganz schöne Mischung. Wir gucken auch, dass das sowohl thematisch als auch von den Autorinnen einfach ein guter Mix ist.
Ja.
Ich kann dich da direkt anknüpfen und du sagst, ein frisches Buch so. Wie erfährst du von so der hotten lesbischen Literatur, die gerade in ist? So?
Ich bin selber gar nicht, also bevor ich beim lesbischen Quartett war, würde ich sagen, war ich nicht so gut up-to-date, was die aktuellen Bücher angeht. Ich habe zwar schon immer gerne gelesen, also neben Fernsehgucken war Lesen mein großes Hobby als Kind und Jugendliche, aber ich habe jetzt nicht Verlagsseiten gescrollt nach den neuesten queeren oder lesbischen Büchern. Da verlasse ich mich immer auf meine gut kuratierte Social-Media-Timeline, wo Friends oder politische Bekannte von mir einfach auch mal Bücher posten und sagen, guck mal, das ist noch rausgekommen, da kommt einiges rum. Es gibt ja auch auf in den sozialen Netzwerken zum Beispiel Accounts, die sich mit queeren oder lesbischen Büchern befassen. Also queer lesen fällt mir jetzt ein als ein Account, wo ich dann ab und zu mal scrolle, was es so gibt. Ich habe ja auch Freundinnen, die mal ein Buch schreiben.
Hm.
Also es ist auch da ein wilder Mix. Es ist nicht total kategorisch da rausgesucht, was ich aber auch gut finde.
Ja, cool.
Weil wir da auch aus unterschiedlichen, sagen wir mal, Bereichen kommen oder auch Interessensbereichen. Und es gibt da so ein paar Verlage, die sind mir jetzt nah, wie zum Beispiel Edition Assemblage oder Cook und Schadenberg. Da gucke ich dann schon auch mal auf die Seite, was gibt's so, was interessiert mich, was ist so Neues dabei. Und dann schlage ich das vor. Auch gerade bei jüngeren AutorInnen, glaube ich, habe ich da das Auge drauf. Das kriege ich dann vielleicht ein bisschen eher mit. Aber ja, es ist jetzt nicht total systematisch.
Ja. Das sind aber gute Tipps. Ey. Ich habe das Gefühl, ich habe immer nur, weil ich immer dann auf so hier Autostraddle, so englischsprachigen Online-Magazinen lande und da ist so die 100 queeren Bücher von 2018. Ja. So bin ich immer bei so englischsprachigen AutorInnen.
Aber das ist ja auch toll. Einige von denen sind ja auch auf Deutsch übersetzt. Also erstmal das. Aber das ist dann natürlich meistens sehr US-amerikanisch fokussiert, muss man auch sagen.
Klar. Also, ich frage auch, ob sie übersetzt wird. So, ne? Also so nischig ist es dann manchmal doch noch. Ne? Das ist nicht so.
Wo wir auch so ein bisschen rumhängen, so seit kurzem ist Goodreads. Kennst du das?
Mhm.
So witzig, Schniekes Mitbewohnerin war, glaube ich, die erste, die da drauf war.
Yeah.
Und dann wollte ich ihr eigentlich nur zum Geburtstag ein Buch schenken. Und dann meinte Schnieke so, ja, guck mal auf ihr Goodreads. Ich war so, was ist das denn? Da habe ich mich extra für angemeldet. Und ich war so direkt drin irgendwie so. Und liebe es jetzt so anzugeben, was ich gerade schon gelesen habe. Oder man kann sich auch so Challenges setzen fürs Jahr. Ist ein bisschen crazy.
Wie läuft so deine Challenge? Sag mal
nicht so gut. Ich bin hinterher und dann habe ich immer so einen Kopf, dass ich hinterher bin, aber das ist ja eigentlich der Grund, warum man lesen sollte.
Aber kriegst du von Goodreads schon gute Empfehlungen mittlerweile?
Hauptsächlich über deine Mitbewohnerin, weil ich weiß, was sie mag und ich weiß, dass ich das auch mag. Also das Gefühl,
ja, das ist so mein. Der Algorithmus ist noch nicht so da, aber
stimmt. Der Algorithmus ist schon nicht so durchdacht. Ja.
Aber ich habe auch eine gute Bekannte von dem Blog, auf dem ich jetzt schon auch sehr lange schreibe. Also Blogs waren ja mal vor 10 Jahren total. Heute ist ja viel in den sozialen Netzwerken los, aber was heute Instagram ist, war vor 10 Jahren unser feministischer Blog, die Mädchenmannschaft.
Ja,
Und meine Kollegin Charlotte, die hat auf Instagram auch einen großen, coolen Account. Half Book and Co. heißt der, glaube ich.
Okay.
wenn ich mich nicht irre. Und sie hat einen großen Fokus auf afrikanische Literatur. Mhm. Und mit Fokus auf queere, feministische POC-AutorInnen. Das heißt, da kriege ich auch immer relativ viele gute Tipps. Und ja, sie ist auch eine, die, wenn du die anschreibst und sagst, hier ist mein Thema, produziert sie dir 10 Vorschläge.
Krass, wow.
Tut mir leid, Charlotte, falls du jetzt so viele Anfragen bekommst, aber geht mal auf ihren Account, die hat wirklich ganz regelmäßig coole neue Tipps und dann eben auch nicht nur eine Europa-USA zentriert.
Ja, ja. Cool. Würdest du sagen, du redest außerhalb vom lesbischen Quartett mit deinen Friends auch viel über Bücher?
Ich glaube, es ist nicht unser großes Thema, nee. Also ich bin jetzt nicht so ein klassischer Book-Nerd.
Ja.
Würde ich mich jetzt nicht beschreiben. Also ich meine, Lesen war immer eines meiner größten Hobbys, aber nie total systematisch. Wie gesagt, ich tracke nicht die neuesten Neuerscheinungen. Das ist auch nicht das größte Thema mit meinen Freundinnen. Aber klar, also ich meine, dadurch, dass ich jetzt beim lesbischen Quartett bin und da auch ein bisschen systematischer jetzt lese, also habe ich auch gemerkt, war ein bisschen mit Konzentration verbunden, dann zu sagen, okay, diese 4 Bücher müssen geschafft werden, neben anderen Sachen, die ich auch noch gerne lesen will. War eine gute Übung, wieder in der Konzentration, ja, ist ja was anderes, als durch Instagram zu scrollen. Da kann man auch sich die Konzentration ein bisschen verlernen. Es ist trotzdem nicht das größte Thema, glaube ich, jetzt so, wenn ich mit meinen Friends...
Ja. Warst du ein bisschen nervös, als du das erste Mal mit dem Quartett dran saßt?
Ja, total, weil ich keine Vorstellung hatte. Also das allererste Mal war ich dort eingeladen als Gästin. Ich kannte die Begine, ich war da auch ab und zu mal eine Apfelschorle trinken, aber das war jetzt nicht der Ort, den ich so frequentiert habe. So als jüngere, queer-feministische Person in Berlin gibt es da, glaube ich, nochmal andere Orte, wo man hingeht.
Ja.
Genau, aber war immer in freundlich, solidarischer Distanz. Also Distanz ist das falsche Wort, sondern das waren einfach nicht die Orte, an denen ich so war, aber ich kannte die tollen Leute, die dort arbeiten. Und dann bin ich dahin, ich hatte keine Ahnung, ob da jetzt 10 Leute sitzen. Und dann saßen da 60 oder 70. Es war knallvoll.
Wow.
Ich weiß, die ganz kleinen vor Corona-Zeiten können sich gar nicht mehr erinnern, wie das war. Mein Scherz, aber
damals,
als wir noch groß waren. 19. Als ich noch 3 Monate jünger war. Und da saßen da wirklich, es war knallvoll. Was eine total schöne Erfahrung war, so einen Frauen-Lesben-Raum zu haben.
Ja.
Ich war total aufgeregt, knallrot. Ich fummel mir dann auch mal meinen Haaren rum und werde ganz nervös. Aber ich bin ja dann auch so, dass ich mich sehr gut vorbereite und mir dann alle Notizen ausschreibe, damit ich, wenn ich dann so einen kleinen Blackout habe, dann da auch das durchschaffe, durch so eine Stunde. Und das war ein total schönes Erlebnis. Und ein paar Monate später haben die mich, glaube ich, gefragt, ob ich nicht fest reinkommen will. Und da war ich auch noch am Anfang sehr, sehr aufgeregt, als ich da saß. Vor allen Dingen, wenn du dann auf einmal das Quartett mal vorstellen sollst, ja, und die Moderation übernimmst in so einem Raum. Ich meine, das öffentliche Sprechen habe ich ja geübt in den letzten Jahren, aber es ist trotzdem immer noch mit Aufregung verbunden und auch mit gewissen Ängsten. Ne? Man weiß ja auch gar nicht immer, was passiert.
Mhm.
Und es kann ja auch durchaus kontrovers bei uns zugehen. Und trotzdem ist es ja kein Format, was so von, sagen wir mal, so negativen Gefühlen oder von Streit dominiert sein soll. Und das ist mir auch wichtig. Also ich finde Kontroverse wichtig. Ich finde auch kritisch sein miteinander, mit den Büchern, mit den Autoren wichtig. Aber ich finde auch eine gewisse, sagen wir mal, erstmal Solidarität und auch dieses, was man im Englischen Benefit of the Doubt nennt. Mhm. Also erstmal so nicht das Schlimmste anzunehmen, sondern erstmal zu sagen, ich guck mal was in dem Buch irgendwie, was ich total gut fand, um dann aber trotzdem nicht zu verschweigen, dass es auch Dinge gab, die mir nicht gefallen haben oder die auch politisch einfach, sagen wir mal, mindestens diskutabel sind.
Ja.
So, und das ist so wichtig. Das lebt, also das lesbische Quartett lebt schon von der Kontroverse, aber es lebt auch von Lebendigkeit und Witz und Freude am Lesen. Und wir lesen dort fast ausschließlich lesbische oder queere AutorInnen. Das sind ja sowieso diejenigen, die im Literaturbetrieb nicht die größte Stimme haben.
Ja.
Und das, finde ich, muss man im Hinterkopf behalten, wenn man diese Bücher vorstellt.
Um mal so einen kleinen Sprung zurückzumachen. Ich musste nicht letztens an so eine Anekdote denken. Und zwar, wir haben es letztens mit einem anderen Podcast zusammen aufgenommen. Der heißt Somewhere Over the Hay Bale. Und die erste Folge ist, soll ich sagen, das ist der Mitbewohner? Ist auf jeden Fall mit Julian. Und er erzählt, also die Frage ist, bist du mit queerer Literatur aufgewachsen? Und er erzählt so ein bisschen davon, dass er in einem kleinen Dorf in Bavü aufgewachsen ist. Und da gab es halt...
Nee, nicht Bavü.
Ja, oder?
Wirklich? Nee, reden wir nicht drüber. Er ist in einem kleinen Dorf aufgewachsen.
Er ist in einem kleinen Dorf aufgewachsen ist und da gab es halt eine kleine Bücherei. Und dann hat er sich auch irgendwann getraut, hat vorzuschlagen, ob Bücher bestellt werden, queere Bücher bestellt werden. Und er dann auch so gemerkt hat, dass er klar dann für sich dann Zugang geschaffen hat zu den Büchern, aber natürlich auch für alle, die danach kamen.
Mhm.
Bist du mit queerer Literatur aufgewachsen? Hast du da irgendwie Zugang dazu?
Nee, null. Ja. Also ich bin 1986 geboren.
Ja.
Ich war auch bis Anfang 20 sehr straight.
Mhm.
Also ich glaube, ich hatte gar nicht den persönlichen Bedarf nach queerer Literatur. Also das war nicht etwas, was mich schlaflos gehalten hat. Also das unterscheidet mich dann schon auch von... Queers und Lesben, die einfach schon viel früher irgendwie so gewusst haben, ah, okay, aus so einer Heteronorm gehe ich so raus, aber alles, was ich lese und sehe, ist total hetero.
Mhm.
Das ist nicht meine Kinder- oder meine Jugenderfahrung.
Ja.
Ich kann mich auch nicht erinnern, dass das in irgendeiner Form in also Kinderbüchern oder Jugendbüchern eine Rolle gespielt hat.
Ja.
Das ist aber trotzdem total schade, weil es geht ja gar nicht nur darum, solche Angebote für queere Jugendliche zu machen.
Voll.
Sondern für alle Jugendliche, ja, die in ihrem Werden sind und einfach unterschiedlichste Realitäten mitbekommen. Ja, auch nicht nur, ne, nicht nur queere Realitäten, auch ne, wie viele Bücher mit schwarzen Autorinnen gibt es.
Voll.
Wie viele Bücher mit Autoren mit Behinderungen gibt es, ja.
Ja.
Auch gerade so im Bereich Kinderbuch, wo ja viel mit Bildern gearbeitet wird. Das ist unglaublich normativ, auch heute noch.
Ja.
Auch wenn es heute natürlich mehr Angebote gibt.
Ja.
Und als ein Beispiel, das ist jetzt ein englischsprachiges Buch, aber das habe ich jetzt vor ein paar Jahren gelesen, ein Buch von Amy Spalding. Das ist eine US-amerikanische Autorin, die hat ein Buch geschrieben, The Summer of Jody Perez and the Best Burger in Los Angeles oder so. Also es ist ein bisschen, ist ein Jugendbuch, ja, kommt so ein bisschen spritzig daher und ist, ist eine Geschichte über zwei junge Frauen, die dann zueinander finden, ein lesbisches Paar werden. Eine davon ist Fotografin, die andere hat so einen Modeblog. Die eine ist schlank, die andere ist dick und da sind so ganz viele unterschiedliche Themen drin, aber nicht so nervig pädagogisch verpackt, ja. Da ist dann auch das Queer- oder Lesbischsein nicht mit so, ja, weiß ich nicht, so unangenehmen Coming-out-Geschichten, die es ja häufig immer noch gibt, ne? Also so, der Struggle, der Kampf ist immer so im Vordergrund.
Es geht um nichts anderes.
Es geht nur um die eigene Unsicherheit. Und das ist ja nicht, dass es das nicht auch gibt.
Mhm.
Aber dass es einfach mal ein Buch gibt, wo diese unterschiedlichen Themen und oder beziehungsweise Lebensrealitäten vorkommen, ohne dass es ein Problem gemacht wird. Ja, dann hast du halt so eine dicke Modebloggerin und eine lesbische Fotografin und beide finden sich. Und das ist eine schöne Jugendgeschichte. Die ist jetzt vor ein paar Jahren rausgekommen. Das gibt's leider nicht auf Deutsch, aber wer Englisch reden kann, lesen kann, da gibt's dann jetzt langsam mal so Angebote, wo man sagen kann, wunderbar, dass es das jetzt gibt, ja?
Ja, allein, dass man nicht drüber stolpert, ne? Also bei mir war es ähnlich, glaube ich, wie bei dir, dass ich erst so in meinen 20ern irgendwann war, so, oh, hallo. Und deswegen auch nicht so danach, ne, nicht in der Bibliothek war und danach gesucht habe, als ich jung war, aber... Allein, dass, also, ne, dass es nicht trotzdem in meine Hände gefallen ist, ist so verrückt, so. Wenn man überlegt, was ich für Jugendliteratur gelesen habe, wirklich von Dämonen jagen bis der Junge schreibt mir nicht zurück, so. Es gibt so viele Bücher und in keinem davon, was ich gelesen habe. Ja, naja, ihr kennt das.
Mhm.
Bei dir war es ein bisschen anders, Julius, ne?
Also, würde ich auch nicht unbedingt sagen. Ich bin auch nicht so wirklich damit aufgewachsen, hat mich auch lange nicht interessiert. Also, ich glaube, ich muss auch älter werden. Ich glaube, wirklich so mein erster Zugang zu queer-lesbischen Geschichten war wirklich Fanfiction damals.
Ach ja.
Also so mit 17 oder so war das, glaube ich.
Auf Tumblr.
Tumblr. Also das war wirklich so. Und also
die Tumblr-Generation.
Genau. Und dann, ich dachte aber auch immer irgendwie, also so, ich wusste auch irgendwie so gar nicht, wie finde ich irgendwie Bücher oder so. Also wie finde ich irgendwie queere Bücher und so. Also ich hatte so gar nicht so ein Gefühl dafür, wie ich da irgendwie so rankomme. Deswegen war wirklich so... Fanfiction mein Einstieg, würde ich sagen.
Ist auch privater irgendwie, ne? Also ich glaube, bei so Büchern waren schon auch, also meine Mutter hätte da schon nachgefragt, so, ne, wenn ich mir zu Weihnachten jetzt die und die Geschichte gewünscht hätte, so. Fanfiction war irgendwie ein bisschen privater auch, ne?
Ja.
Liest du heute noch manchmal Fanfiction?
Nee, hab ich echt aufgegeben. Nee, gar nicht.
Deswegen ist es ja so geil, wenn es in Büchern vorkommt, wo es nicht das vordergründige Thema ist.
Ja,
ich muss ehrlich gestehen, dass mich das am allermeisten freut. Das ist für mich das größte Zeichen von, ich meine, das Wort Fortschritt ist ein bisschen überstrapaziert, weil vor allen Dingen in diesen Zeiten, wo so viele Rückschritte sichtbar sind, aber wenn man irgendwas konstatieren kann, was heute vielleicht anders ist als vor 20 oder 30 Jahren, dass einfach mal queere Geschichten oder Lebensrealitäten auftauchen in Büchern, die nicht als queere Literatur. So aktuelles Beispiel für mich ist jetzt ein großer bekannter Roman aus einem großen Verlag von Olivia Wenzel, 1000 Serpentinenangst. Das ist erstmal so vordergründig betrachtet so eine Identitätssuche von einer jungen, schwarzen, ostdeutschen Frau. Mhm. Ganz tolle, interessante Perspektive, die ja auch sowieso schon so selten vorkommt, ne? Ostdeutsche Geschichte, wenn sie erzählt wird, ist so unglaublich weiß. Ja. Und sie bringt halt einen anderen Blick rein, ja, und redet auch über den Rassismus. Auch ihre eigene Familie, ihre weißen Mutter, ihre weißen Großmutter, aber auch über ihre eigene Identitätssuche und ne, über ihr eigenes Leben. Sie kann heute fahren mit ihrem deutschen Pass, ja, was ihre Eltern zum Beispiel Ossis nicht konnten, ja. Und zwischendurch reingepflückt sind dann auch so eine kleine Affäre mit einer Frau, die aber nicht, ne, das ist, dann wird ja nicht groß angekündigt, ist gar kein großer Struggle. Und wenn es ein Struggle ist, dann wird ja dort ganz gut beschrieben. Das ist jetzt ein Buch, was ist dieses Jahr meines Erachtens rausgekommen, dieses oder letztes Jahr. Mhm. Total empfehlenswert, es ist es einfach Teil der Geschichte.
Ja.
Und das finde ich, ja, da muss ich sagen, da geht mein Herz am meisten auf. Ich freue mich natürlich über jedes queere Buch, auch jedes Buch, was so ganz explizit in your face queer ist, wo alle Protagonistinnen queer sind und wo das, was ja auch viel realistischer ist, ne? Weil diese ganzen Bücher, wo es immer dann eine queere oder lesbische oder schwule Person gibt, sind ja witzig. Weil wir kommen ja meistens in Rudeln.
Ja. Yeah.
Also so.
Yeah.
Genau wie die Heden immer in Rudeln kommen.
Yeah.
So, das ist ja eher, also ich meine, in ländlichen Gegenden ist mir klar, dass da viele irgendwie auch heute noch unter Einsamkeit und so leiden. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt Buch lese, was in einer Großstadt spielt, und da kommt eine queere Person in der Geschichte vor, sage ich so, tut mir leid, ist unrealistisch.
Ja. Was?
So, ich weiß nicht.
Kannst du dich erinnern, was so der erste queere Moment in einem Buch war, auf den du gestoßen bist?
Nö.
Ja. Ich muss so krass
kann mich nicht erinnern.
Bist du noch schön?
Das ist schwierig, gar nicht so sein.
Ich kann mich an meine erste Serie erinnern, die ich mit meiner Freundin damals vor 10 Jahren geguckt habe.
Das will ich jetzt auch wissen.
Naja, was kann das sein vor 10 Jahren? Naja. Also das ist für mich total bildhaft. Dann haben wir dann angefangen, Elwood zu gucken. Das war für mich was total Besonderes. Da habe ich gedacht, okay, das bin ich jetzt auch.
Aufregend. Ja, als Paar war dann so... Sollten wir mal...
Na, sie hat das natürlich geguckt als Jugendliche.
So. Yeah.
Das war das Einzige, was es gab. Die haben ja damals noch, das wurde dann ins Deutsche übersetzt, das haben die mal gleich am nächsten Tag geguckt. Das war ganz aufregend. Ja, und auch vor Streaming-Zeiten.
Yeah.
Ja, können sich auch nicht alle daran erinnern, wie das war, als wir früher noch unsere Kassetten und CD-Player und sowas hatten. Oder halt einfach aufs Fernsehen warten mussten, bis das dort gelaufen ist.
Yeah.
Nee, die haben das dann geguckt. Und als wir zusammengekommen sind, das war vor rund 10 Jahren, haben wir das dann zusammengeguckt. Das war für mich so. Oder Queer as Folk habe ich auch geguckt. Das, jetzt habe ich Elwood wieder mal angefangen zu gucken und finde ich ganz viel ganz schräg und
jetzt ist
komisch.
Ein bisschen
komisch.
Ich schaue es echt sogar gerade zum ersten
und
Mal.
Und altmodisch.
Extrem, ja.
Aber es sich verändern kann, ne? So in 15, 20 Jahren.
Ja. Man selber so, ne? Wir waren so, oh mein Gott.
Und jetzt gibt es ja diese neue Adaption.
Ja. Hast du schon gesehen?
Ja, klar. Es kam schon raus und heute mit Streaming kann man ja alles sofort gucken.
Ja.
Auch richtig schön, aber es ist mir zu glatt geleckt.
Sehr glatt, ja, fand ich auch.
So. Ja. Ich finde es schön, diese ganzen Schauspielerinnen wiederzusehen. Ich fand, das konnte man auch echt gut gucken. Ich finde toll, dass da dann jüngere Leute, die auch nochmal andere Geschichten, einen anderen Fokus reingebracht haben. Transidentität hat eine größere und auch, sagen wir mal, empathischere Rolle gespielt, als das ist jetzt ganz freundlich ausgedrückt, als in der ersten Serie. Da gab es ja ganz große Probleme der Darstellung von Transmenschen.
Ja.
Und trotzdem habe ich so irgendwann, also ich habe mich riesig darauf gefreut, kann mich noch daran erinnern, und habe so geguckt und ich habe so gemerkt, dass bei jeder Folge meine Laune ein bisschen runtergegangen ist und ich habe zuerst gar nicht so geschnallt, warum. Und dann ist mir aufgefallen, es ist alle sind wunderschön und normschön. Ja, und alle sind schlank, ja, und super reich, ja, und alles ist fancy und der Drink in der Hand hat bestimmt $8.50 gekostet. Ja. Und da habe ich so gedacht, ah, okay, das ist ja eigentlich überhaupt nicht das, was ich unter queerer Szene auch in Berlin kenne.
Ja. Ach, auch in der neuen Staffel ist das jetzt noch so,
ja, super geleckt, so, ja. Also die stehen morgens auf und sehen 18 mal besser aus als ich. Nach 4 Stunden Make-up und Haar.
Ja.
Das ist gemein.
Ja, ja.
Also auch nice so.
Es ist unrealistisch. Also jetzt mal, ich habe das jetzt witzig erzählt, das ist ja nicht nur unrealistisch, das ist auch einfach, ja, ich finde es nicht okay, was da so, was da häufig fehlt an Darstellung. Ja,
absolut. Vielleicht ein guter Übergang, wir haben uns noch so die Frage gestellt, ob Bücher auch Teil von Popkultur sind oder so, was heutzutage also die Konkurrenz ist zwischen Büchern und Serien. So. Also liest man noch heutzutage, guckt man nur noch Netflix, also so. Oder wie kriegt man auch vielleicht Bücher wieder mehr in Popkultur eingebunden? Ich finde das irgendwie, das Gefühl, es ist nicht mehr so ein wichtiger Punkt irgendwie.
Also ich bin da sicherlich überhaupt keine Expertin, weil ich beides sehr gerne konsumiere, aber eben nicht mit einem total professionalisierten Ansatz darauf gehe. Aber es gibt ja durchaus Bücher, die dann auch nochmal zur Serie werden und dadurch auch nochmal eine extreme Sichtbarkeit bekommen.
Ja.
Ich habe jetzt kurz ein Buch gelesen, es hieß Dear Twin. Und es ging eigentlich um so eine Zwillingsbeziehung zwischen zwei Schwestern, die sehr unterschiedlich waren. Aber ne, die eine, die Protagonistin, aus deren Sicht es geschrieben war, war queer und hatte eine Freundin. Und es war ein sehr neues Buch. Also ich glaube, ich habe lange nicht mehr so ein aktuelles Buch gelesen. Und es war so lustig, weil dann so super viele so popkulturelle Anspielungen da drin waren. Ich war das so nicht gewöhnt, dann steht da so Janelle Monae so. Und ich bin so, wow. Ich bin so gewohnt, dass die Bücher irgendwie in den 80ern spielen oder so. In Dear Twin kam dann irgendwann, ich glaube, das ist kein Spoiler, kam dann irgendwann umschriebene Sexszene mit einem Strap-on. Und das fand ich wirklich so, das fand ich so nice. Ja. Und man spielt so, finde ich, in dieses Ganze so, wenn man über Sichtbarkeit redet, redet man viel über Filme und Serien, aber auch in so Büchern, ne, dass ich von Strap-on-Sex lesen kann. Finde ich Hammer, finde ich richtig cool.
So. Ja, ich glaube, was vielleicht noch so eine Frage ist, also warum vielleicht auch noch Serien und so zugänglich sind, ich glaube auch so, also wer fühlt sich auch so, es hätte einen Zugang zu einem Buchladen oder auch zu einer Bibliothek, ne? Also ich glaube, die Zugänge sind auch nicht für alle gleich. Meine Bücher sind ja auch nicht unbedingt günstig. Klar, ich glaube, in Berlin hat man nochmal, oder in großen Städten hat man einen Zugang zu Bibliotheken, aber ist auch in kleineren Orten nicht unbedingt gesagt. Also, ja, Bücher haben auch nochmal so ein anderes Einstiegslevel auch, ne?
Und also, ne, was dann so als Literatur zählt und was nicht so. Weil das sind immer so, dann liest du und wenn du keine Bücher liest, bist du irgendwas.
Ja.
Oder dass Leute Fanfiction lesen, Graphic Novels, was auch immer lesen.
Ja.
Was ist gerade auf deiner To-Read-Liste? Hast du irgendein Buch in deinem Stab, wo du dich gerade richtig drauf freust? Oder, ne, kein Buch, eine Graphic Novel, Fanfiction.
Alles ist Literatur.
Ich habe gerade ganz frisch gelesen von Lou Conradi, Baby Butch.
Mhm.
Das ist im letzten Jahr in der Edition Assemblage rausgekommen. Ist wirklich ein Buch, wenn du Bock hast auf so die Berliner queer-feministische Szene, aktuell auch. Da kommen wirklich die unterschiedlichsten Charaktere drin vor. Da geht es auch viel um Identitätssuche. Es geht um die knallharten Fragen des Lebens. Es geht um auch Gewalterfahrungen, um so weißen Rassismus. Also so um die Fragen, die auch in der queer-feministischen Szene einfach eine große Rolle spielen, gerade bei so jüngeren Leuten, würde ich jetzt mal sagen. So. Also so, dass die Menschen, die dort dargestellt sind, sind schon ein bisschen jünger. Und die Fragen, die dort aufkommen, haben viel mit Identitätsfragen zu tun. Das ist ein schönes Community-Buch, was wir auch beim lesbischen Quartett bald besprechen werden. leider nicht im Juni, weil dort fällt es aus, aber dann im September.
Okay, ihr planen im September.
Genau, wir planen im September. Und wenn der Podcast vor September rauskommt, dann checkt mal das lesbische Quartett raus. da werden wir das nämlich auch als eins von 4 Büchern besprechen. Das ist ein richtig schönes, tolles Buch, was so selten zu lesen ist. Weil die queeren und trans Geschichten, die da drin vorkommen, einfach so selten vorkommen in Büchern.
Cool, das ist Klingt wie ein guter Tipp, finde ich.
Ja. Vielen Dank. Ich glaube, wow, ich muss selber nochmal durchhören.
Ich bin echt wach. Warte mal, jetzt in diesem Notabend nochmal durchhören. Ja.
Vielen Dank, Magda. Großer Spaß.
Schön, dass du da warst.
Ja. Vielen Dank an ihr, dass ihr zugehört habt.
An die Kooperative Berlin, dass wir den Raum nutzen dürfen.
Schreibt uns eure Buchtipps oder wie ihr die Bücher findet, über die wir hier geredet haben. Auf Instagram oder per E-Mail an thelesbiangays.podcast@gmail.com. Und wir sagen merci und bis bald.
Bye bye.